Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Weihnachten ist natürlich auch die Zeit, in der Spielzeug verschenkt wird. Heutzutage ist das sehr viel elektronisches Spielzeug, also Computerspiele. Aber die guten alten Brett- und Würfelspiele sind wieder im Aufwind. Da lohnt es sich, einmal in die Geschichte des Spielens und der Spiele zu schauen. Am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin fand in der vergangenen Woche eine Tagung über das Spielen in der DDR statt, das sich, wen wundert's, gar nicht so sehr vom Spielen in der Bundesrepublik unterschied. Wolfgang Nölke berichtet.
7 Jahre vor der erfolgreichen Marketingidee deutscher Spieleproduzenten mit der jährlichen Auszeichnung Spiel des Jahres einen regelrechten Hype für klassische Gesellschaftsspiele auszulösen, erstrahlte bereits das erste populäre Elektronikspiel namens Pong auf bundesdeutschen Bildschirmen. Ohne Fernseher funktionierte es nicht, gegen Mensch ärger dich nicht und Co. sowie gegen unzählige Varianten des Spieleklassikers Monopoly hatte es die kleine Pong-Konsole 1972 noch schwer. Zunächst begann eine Ära klassischer Gesellschafts- und Brettspiele mit starken Umsatzsteigerungen der Hersteller im Westen.
Und im Vergleich dazu war spätestens ab den 70er, 80er Jahren die Industrie der DDR abgehängt, weil zu einem großen Teil handelte es sich um Kinderspiele, also das Spiel für Erwachsene oder die Familie wurde gar nicht so sehr mitgedacht. Es handelte sich oftmals um einfache Laufspiele, also wo es darum ging, ich würfle etwas und setze. Das heißt, die in der DDR produzierten Spiele hinkten einfach etwas hinterher.
Ursache sei hauptsächlich Materialmangel gewesen, so der Medienwissenschaftler Martin Thiele-Schwedz. Seine Doktorarbeit widmete er der Spielekultur der DDR. Dort waren die begehrten Spieleklassiker nur im Westfernsehen zu bewundern. So kreierten unzählige Bastler eigene Variationen mit eigenen Regeln.
Das Schönste, was uns den meisten Einblick über die damalige Zeit gibt, ist sicherlich die inhaltliche, die narrative Ebene. Und da lädt ja insbesondere ein Spiel wie Monopoly dazu ein, zum Beispiel den eigenen Heimatort abzubilden und dann zu schauen, ja, was ist die wertvollste oder die wertloseste Straße. Oder auch im Rahmen der Spielkarten seine eigene Lebensrealität einfließen zu lassen. Und das geht dann von witzigen, ironischen Kommentaren mit Augenzwinkern, sowas wie, du hast Bananen unterm Ladentisch verkauft, zahle eine Strafe von 400 Mark, bis hin zu politischen Seitenhieben. Zum Beispiel hieß es auf einer Karte, du hast einen politischen Witz gerissen, deswegen musst du ein Jahr Planerfüllung im Z3 im lokalen Zementwerk leisten und ins Gefängnis gehen. Und das Besondere an der ganzen Geschichte ist, dass viele dieser politischen Kommentare oder viele der Kommentare überhaupt sich eben speisten aus den persönlichen Lebenserfahrungen der Person.
Außerhalb der Familien war geselliges Beisammensein in unorganisierter Form, etwa mit selbstgewählten Freundinnen und Freunden, dem Staat suspekt. Zwei Skatspieler durften sich zum Beispiel im sogenannten Kulturbund engagieren. Einen Skatverband der DDR zu gründen, ging aber zu weit. Der Staat befürchtete den ungebremsten Selbstlauf, wie es in der DDR genannt wurde. Professor Dr. Thomas Lindenberger, Historiker am Hannah-Arendt-Institut Dresden.
Das Charakteristische für die staatssozialistische Herrschaftspraxis ist, dass dieses Syndrom der Angst vor dem Selbstlauf wirklich bis in die feinsten Verästelungen konkreter Zusammenhänge, sage ich mal, bis runter auf die Ebene eines Betriebs und innerhalb des Betriebs dann auch die Abteilung. Und dass ein ganz fundamentales Misstrauen gegenüber Selbsttätigkeit vorhanden ist in dem Moment, wo es ein Stück weit Eigendynamik entfaltet.
Eigendynamik gewährten dann Mitte 1980 erste Heimcomputer. Die waren verhältnismäßig teuer, standen zunächst auch in Clubs, hatten aber gegenüber selbstgebastelten Analogspielen einen Vorteil, so Dr. Gleb Albert von der Forschergruppe des Historischen Seminars der Universität Zürich.
Computerspiel passiert sozusagen außerhalb von Massen. Es ist ein Spiel, was vor allem im Privaten passiert, wo natürlich Sozialkontrolle nicht so stark greift. Zumal wir auch von Computern sprechen, die noch nicht vernetzt sind. Es gäbe jetzt auch für Geheimdienste oder für irgendwelche staatlichen Organe keinerlei Möglichkeit, irgendwie durch die Hintertür in so einen Computer reinzuschauen, wie es ja heutzutage gang und gäbe ist. Deswegen gerade im Staatssozialismus ist natürlich der Computer ein ganz wirkmächtiger Rückzugsort natürlich. Ja, also noch wirkmächtiger als analoge Rückzugsorte.
So wich die Angst des Staates vor Kontrollverlust über sein organisationsunwilliges Volk wirtschaftlichen Erwartungen. Thomas Lindenberger.
Damals waren das Bastelstuben und man hat sich als Bastelkollektiv getroffen, um die neuesten Varianten auszurechnen. Und das hatte genau wiederum diese Art von Geselligkeit, die um ein Spiel herum und ein Spielprinzip gruppiert ist, nur dass das Spiel eben technisch eine andere Bewandtnis hatte, mit dem aus staatssozialistischen Sichtweise einem möglichen Mitnahmeeffekt, nämlich dass natürlich Verbreitung von solchen Kenntnissen für die Qualifikation von Arbeitskräften eigentlich nur gut sein kann.
Hier trafen sich östliche und westliche Hoffnungen, im Personalcomputer den Zauberkasten der postindustriellen Gesellschaft zu vermuten. Als Anreiz erschienen in den Medien Schüler und ehemalige Bergleute, als Software-Millionäre. Klepp Albert.
Diese Garagenkarriere, für die es ja schon mediale Vorbilder gab, ne, diese 70er-Jahre-Kalifornien-Geschichten, mit dem Unterschied, dass dann die Spieleindustrie, die frühe Spieleindustrie, die eben aus diesen Schlafzimmer-Coding-Geschichten entspringt, dass dort zunächst einmal die Selbstausbeutung, dann auch die Ausbeutung der anderen vielleicht sozusagen noch intensiver war als in diesen früheren US-amerikanischen Spieleindustrien. Also diese Jungs, und es waren meistens Jungs, sie waren wirklich bereit, bis zum Äußersten zu gehen, um eben irgendwie das beste Spiel zu programmieren, ja, aber nahmen dann keine Rücksicht darauf, dass sie eben ihre gesamte Freizeit und auch die Freizeit von anderen in das jeweilige Projekt hinein opfern.
Diese Form der Selbstausbeutung war ein Wegbereiter unkontrollierbarer Arbeitsverdichtung. Sebastian Möhring, Medienwissenschaftler an der Uni Potsdam, erkennt auch eine deutliche gesellschaftliche Veränderung.
Die Idee ist ja, dass der Computer einem die Arbeit erleichtert. Das ist zumindest immer die Ideologie, die dahinter steckt, dass man dann nicht mehr arbeiten muss. Aber dass leider das Umgekehrte passiert, ist tatsächlich, dass man immer mehr eigentlich selbst wie ein Computer operiert. Das kann man sich an heutigen sozialen Medien angucken. Sie treffen nur noch Unterscheidungen zwischen 0 und 1, nämlich Like und Nicht-Like. Wenn Sie jetzt auf Instagram unterwegs sind, dann wird von Ihnen nur noch abgefragt, 1 oder 0. Das heißt, Sie operieren in der Tat eigentlich wie ein Computer. Das ist eine These, die ist sehr provokant, aber die ist, glaube ich, auch nicht ganz so leicht von der Hand zu weisen.
Monopoly und Computerspiele in der DDR. Spielen zwischen Politik und Vergnügen. Das war ein Beitrag von Wolfgang Nölke.